Eigentlich sind die Rollen klar. Die Spielleitung beschreibt die Welt und die Spielenden darin ihre Charaktere. Wenn diese Spielenden allerdings mehr Einfluss haben, dann nennen wir das Player Empowerment. Und das ist unser Thema heute in Episode 244 des Dopcast.
Hey und herzlich willkommen zur Episode 244 des Dopcast. Aber wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
Michael Skorpiemingers, guten Abend.
Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
Spielerermächtigung. Wie weit kann man gehen, ohne die Story oder Kampagne kaputt zu machen?
Genau, und wie lange wirst du es tapfer durchhalten, Player Empowerment bloß in deiner germanisierten Form zu verwenden?
Ich finde das sehr adäquat, wie man das auf Deutsch ausspricht.
Spielerermächtigung also. Genau, aber darüber wollen wir reden. Doch bevor wir darüber reden, wäre jetzt normalerweise der Moment, wo wir auf die letzte Folge zurückgucken, sprich Feedback. Aber da haben wir uns überlegt, das machen wir auch diesmal wieder nicht.
Das ist ein bisschen lange her und du wolltest erklären, warum.
Genau, der Hintergrund ist maximal langweilig und es tut mir leid, dass ich es nicht früh genug vorhergesehen habe. Haupthintergrund, weshalb die letzte Folge ausgefallen ist, neben anhaltenden Privatleben-Dingen bei mir, war vor allen Dingen, dass wir nehmen ja montags auf. Und ich wäre, wie war denn das, dienstags und mittwochs wäre ich in Waldems gewesen. Und die restlichen Tage waren dann auch irgendwie zugepflastert. Und weil ich ja normalerweise den Dorpcast wahlweise an einem Feierabend momentan oder auch teilweise in den Mittagspausen schneide, ich aber durch diese Planung einfach de facto keine Chance gehabt hätte, irgendwas davon zu machen. Genau, das war auch noch Pfingstmontag, wo wir aufgenommen hätten. Na, auf jeden Fall, es zeigte sich einfach, ich hätte keine Zeit gehabt, das Ding zu schneiden. Und insofern haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt irgendwas Halbgares machen oder so, setzen wir einfach nochmal aus. Mhm. Ich wünschte, ich hätte das ein bisschen früher gesehen, dann hätten wir einfach in der letzten Folge, so wie ihr es von uns gewohnt seid, sagen können, nächste Folge erst in 4 statt in 2 Wochen. Diesmal zu spät gemerkt, aber wir haben euch ja nicht komplett im Regen stehen lassen. Du hast ja die Lücke ein weiteres Mal gefüllt.
Genau, nachdem wir das Montag einfach kurzfristig beschlossen haben, dass das so nicht geht, habe ich mich dann entschieden, eine Idee, mit der ich schon länger schwanger ging, dann eben auch mal umzusetzen, nämlich ein Gym, ein Fitnessstudio-Abenteuer für D&D 5 umzusetzen. Dafür hatte ich etwa 5 Tage. Eigentlich 4, an einem Abend hatte ich noch D&D. Deswegen habe ich das schnell mal zusammengehackt, gelayoutet, über eine KI Bilder generieren lassen und dann online gestellt. Ihr werdet euch gewundert haben, vielleicht, wenn ihr das PDF geöffnet habt, das ist ein Dungeon-Abenteuer ohne Karte. Ist auch der gewissen Zeit geschuldet. Sollte es da irgendwann nochmal genug Interesse und Feedback geben, wäre das vielleicht auch mal eine überarbeitete und erweiterte Fassung des Abenteuers geben. Ansonsten widme ich mich lieber anderen Projekten, aber ich bin zumindest froh, das jetzt mal auch umgesetzt zu haben.
Ja, ich denke auch. Hm? Ich habe es nur mal flüchtig durchgeschaut, bevor es online ging, aber ich habe es mir angeschaut mittlerweile und ich würde sagen, es ist cool geworden. Also es ist eine schöne, ist eine niedliche Idee und ist mal einfach was anderes. Also insofern beide Daumen hoch.
Den Kult des Eisens auszulöschen. Hm. Ja, es sind ein paar, wer im Fitnessstudio unterwegs war, wird ein paar der Leute wiedererkennen. Jetzt sind es nur halt Monster.
Jetzt sagt er.
Und ich glaube, du warst von Mittwoch auf Donnerstag bei mir.
Genau, ich habe gerade nochmal nachgedacht. Ich war von Mittwoch auf Donnerstag bei dir, aber ich bin auch Montag, das war das Pfingstwochenende, wo ich mit einer Freundin in Middelkerke war. Und dementsprechend hätten wir den Montagabend zwar aufnehmen können, da wäre ich wieder da gewesen. Aber wie gesagt, dann wäre da die Zeit entsprechend verloren gegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hm. Wir haben es lieber ausfallen lassen, als es halb gar zu machen. Darauf läuft es hinaus.
Genau. Das konnten wir auch nicht darauf hinweisen, weil ich wollte, das habe ich zumindest auf dem Discord geteilt, wer zur RPV in Oberhausen sein kommen möchte. So, die ist am 8. und 9. Juni. Also, wenn das hier online geht, läuft die noch an dem Sonntag. Da ist auch Europawahl. Solltet ihr nicht an dem Tag halt vor Ort sein, um zur Europawahl gehen zu können, könntet ihr noch Briefwahl beantragen. Wird euch jetzt nicht helfen, wenn diese Episode online geht, weil dann ist der Wahltag. Aber nutzt eure demokratische Möglichkeit und wählt.
Ich bitte inständig darum und vielleicht wählt ihr einfach keine Nazis, oder wenn ihr Nazis wählt, vielleicht hört ihr dann einfach nicht den Dorpcast, wie immer halt.
Ja.
Genau, aber vielleicht hört ihr das hier an dem Sonntag und stellt irritiert fest, dass das der Wahlsonntag ist, habt aber noch die Gelegenheit, wählen zu gehen, also auf mit euch.
Mhm. Genau.
Du hast Brief gewählt?
Ich habe Brief gewählt, weil ich auf der RPV arbeiten werde, so wie es aussieht, und deswegen nicht vor Ort hier in Itzstein sein kann, um zur Wahl zu gehen.
Ich habe Brief gewählt, weil ich eh immer Brief wähle, aber ja, wählen wichtig.
Genau. Letztes Wochenende war ich noch auf der Collectors Club Convention bei Ulysses, ist so ein Exklusivding für Leute, die im F-Shop kaufen, waren über 200 Leute da. Ich habe wieder den ganzen Tag Führungen durchs Haus gegeben. Lustigerweise, da Ulysses ja momentan diesen Umbauprozess in die Holding hat, war ein guter Teil der Firma abgeschlossen, weil der gar nicht mehr Ulysses ist. Aber das führt jetzt zu weit. Deswegen war ich schneller durch als in den letzten Führungen zuvor, weswegen ich in meinen Übersichtsplan noch mehr Führungen reingequetscht habe, was gerade so geklappt hat. Ja, aber ich war den ganzen Tag zumindest beschäftigt, wieder Leute durch die Lysis-Haus zu führen.
Genau, das war die CCC. Ich meine, wir hatten auch letzte Folge darauf hingewiesen, dass die sein würde. Jetzt ist sie gewesen. RPV, wenn ihr das hier hört, ist auch bereits in den letzten Zügen, wenn die Folge sonntags online geht. Aber wenn ihr dann noch kurz entschlossen seid, in der Lage dahin zu stürmen, dann habt ihr vielleicht auch noch eine Chance, dich da in Ulysses-Mission zu treffen oder aber eine Auswahl des Dorp-Kaders oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich nehme an, Markus und Janine werden da sein. Tom wird auf jeden Fall da sein, irgendwie am Dorp-Stand. Stand? Haben wir einen Stand? Auf jeden Fall irgendwie da zu treffen.
Es gibt wahrscheinlich einen Dorp-Stand mit eigenem Feuerlöcher,
ja. Richtig, das war die Geschichte, ja. Das kann aber mal anders bei Gelegenheit erzählen. Auf jeden Fall, das ist gewesen. Und an dieser Stelle auch noch einen Shoutout an die, ich glaube, Niederrheinkon heißt das gute Stück, wo der Tom von euch aus gesehen letztes Wochenende war und ebenfalls die Dorp tapfer einsam repräsentiert hat.
Auf seiner Casting-Couch.
Genau, ja.
So, wir haben auch vorletztes Mal auf meiner Couch gesessen und auch einen Film geschaut.
Du hast völlig recht, ja.
Ja, aber den müssen wir dann, glaube ich, nächstes Mal reden, ne? Da haben wir uns gar nicht drauf vorbereitet.
Das machen wir nächstes Mal, ja.
Wenn wir schon mal zusammensitzen und einen Film schauen, sollten wir den auch besprechen.
Genau, also. Dorp, Discord-Nutzer können rausfinden, was es war. Wir haben ein Bild gepostet von ihm und einer Packung Stroopwafels, die ich noch aus dem besagten Mittelkerke-Urlaub mit hatte. Mhm.
Gut, aber fang doch mal an mit einem Medium.
Ich fange an mit einem Medium.
Ich habe gerade gesprochen, also musst du anfangen.
Ja, pure Anarchie hier. Also, reden wir über Peaky Blinders Staffel 2. Ich habe neulich über Peaky Blinders Staffel 1 geredet und kann im Großen und Ganzen eigentlich sehr kurz zusammenfassend sagen, ja, ist immer noch geil.
Okay, mein Medium war.
Die Serie ist ja, ich glaube, 6 Staffeln oder so insgesamt gelaufen, also offensichtlich ja auch über die 2. Staffel hinaus noch lange erfolgreich. Und was mir imponiert hat, da ist jetzt nicht die einzige Serie, die das gut macht, aber sie erweitert den Maßstab der Handlung. Die erste Staffel ist sehr auf Birmingham fokussiert. Der Maßstab der zweiten Staffel wächst mit dem, ich sag mal, Gang-Territorium der Peaky Blinders, das sich eben auch ausdehnt. Und die Serie muss dafür eine ganze Reihe neuer Figuren und Handlungsschauplätze einführen und macht das exzellent. Und das alleine ist ja schon durchaus cool, weil die erste Staffel für sich genommen auch einfach hätte stehen können und dann haben sie es entsprechend weiterentwickelt und sie haben es gut weiterentwickelt. Generell baut die Serie ihre Stärken aus. Die erste Staffel hatte einen fantastischen Look, die zweite Staffel hat ebenso einen fantastischen Look. Die erste Staffel hatte eine fantastische Ausstattung, die zweite Staffel hat ebenfalls eine fantastische Ausstattung. Die erste Staffel hatte ein hervorragendes Ensemble, unter anderem mit Cillian Murphy als Thomas Shelby, so das Oberhaupt der Peaky Blinders, und Sam Neill als fiesen Polizeibeamten, der versucht, sie dingfest zu machen, soweit wie gehabt. Die zweite Staffel führt unter anderem einen sehr jungen Tom Hardy ein, der oh so fantastisch spielt und auch generell, wie gesagt, starker Cast an Figuren, Männer wie Frauen, alles sehr herausragend. Es gibt eine Szene, wo sie in eine andere Stadt fahren, um da einen Club aufzumischen, und diese ganze Sequenz oozt ein Maß von Stil aus. Das ist einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Was ich letztes Mal nicht erwähnt habe, ist etwas, was ich an der Serie auch durchaus gelungen finde, nämlich der nicht diegetische Soundtrack, also sprich die Musik, die nicht innerhalb der Handlungswelt spielt, sondern die der Zuschauer nur hört, ist bemerkenswert nicht kontemporär aus Sicht der Serie und funktioniert trotzdem ganz hervorragend. Also das Titellied ist ein Song von Nick Cave and the Bad Seeds. Und das fängt den Flair der Serie so gut ein, obwohl es überhaupt nicht in die Epoche passt. Das machen sie wirklich gut und gekonnt. Nebenbei, ich mag die Folgen, die Serie hat keinen Vorspann, wie du das so kennst, mit der Titeleinblendung und die Schauspieler und so. Aber jede Folge beginnt mit diesem besagten Lied und einer fest formalisierten Einblendung von Titel der Serie, der Schauspieler und so weiter. Aber eben schon in der Handlung. Das funktioniert so hervorragend, dass du das Gefühl hast, einen Vorspann zu sehen, ohne die, möchtest du diesen Vorspann überspringen, Sache von Streamingdiensten irgendwie zu haben. Sehr, sehr cool. Und letztes, aber das ist mehr eine Stilblüte, aber als ich die erste Staffel mit einer Freundin gemeinsam geschaut habe, haben wir noch für uns beschlossen, ja, es muss eine Netflix-Serie sein, wenn es HBO wäre, gäbe es mehr Brüste. Die zweite Staffel hat einen signifikanten Anstieg an, wie ist der Fachbegriff, Boobies. Aber das muss auch ungefähr die Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wie das in die Game of Thrones-Achse fällt, aber man merkt, dass sie da offensichtlich Raum gesehen haben, um das Ganze noch ein wenig für das Publikum attraktiv zu machen oder so. Und das einfach nur als kuriose Beobachtung. Aber ansonsten ist es eine ernste Serie, es ist eine fantastisch gespielte Serie. Ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel zu gucken. Ich habe keinen Zweifel daran, dass es genauso gut weitergehen wird.
Cool. Ich habe wieder was gehört, als ich unterwegs war. Also noch bevor ich die Sturmlicht-Chroniken begonnen habe, habe ich mal wieder was von Jules Verne gehört. Mhm. Kann man ja mal machen, ne? Das ist eins von den kurzen Hörbüchern, von den Kurzgeschichten. Die hat insgesamt nur 6 Stunden. Das ist sogar so billig, dass es sich nicht mal lohnt, so ein Audible-Guthaben drauf zu werfen, sondern es besser so zu kaufen. Mhm. Und die Geschichte ist jetzt von der Erde zum Mond. Mhm. Worum geht es? Nach dem Bürgerkrieg beschließen die Waffenhersteller, die jetzt irgendwie depressiv sind, weil sie nicht mehr jetzt Waffen herstellen können und alle über Frieden reden. Das finden die total doof. Also versuchen sie sich irgendwie zu beschäftigen und beschließen einfach eine Kanone zu bauen, die so ein Geschoss bis zum Mond schießen kann. Ja, was Amerikaner halt zu tun. Erstmal, dieses Buch ist insgesamt wahrscheinlich ein Diss gegen Amerikaner. Wie man es bei Jules Verne schon mal ein bisschen, auch schon bei In 80 Tagen um die Welt mitbekommen hat. Ist auch diese Kurzgeschichte weitestgehend darum, dass die Amerikaner einfach zu viel, zu gerne ballern. Die dort vorgestellten Militärleute bzw. Waffenhersteller sind doch alle versehrt durch ihre eigenen Erfindungen. Sie sind entweder halb taub, haben Körperteile verloren oder so etwas. Und insgesamt ist das eine ziemlich, ich will fast sagen, zynische Darstellung der entsprechenden Waffenmanufakturen und der Amerikaner an sich. Und ich habe ja schon mal in der Vergangenheit bei der Besprechung der Jules Vernes Geschichten gerne erwähnt, so hey, hoffentlich interessieren dich die recherchierten Details sehr genau. In der Kurzgeschichte von der Erde zum Mond bekommst du sehr viele Rechnungen an den Kopf geworfen, wie groß eine Kanone sein muss oder wie groß das Geschoss sein muss und aus welchem Material die sein muss, damit das funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist. Aber sie verbringen eine sehr große Zeit damit. Und was dann wieder lustig wird, ist, der Standort der Kanone zu platzieren, weil sich mehrere Bundesstaaten darum bewerben und dann es politische Auseinandersetzungen gibt, bis hin zu Schießereien. Wer jetzt die Ehre bekommen kann, dass diese Kanone eben gebaut wird. Und die ist auch so groß, dass sich natürlich eine komplette Stadt darum bildet, um die Arbeiter zu versorgen und die ganzen Bedürfnisse noch zu erfüllen. Das heißt, man hat darüber hinaus so einen großen wirtschaftlichen Faktor. Das ist auch noch früh genug in der Geschichte der amerikanischen Nationalstaaten, dass es halt sehr, sehr viel Wildnis darum gibt und kaum größere Städte. Das heißt, es ist auch als Zeitdokument der Darstellung Amerikas zu dieser Zeit sehr interessant zu sehen. Vor allen Dingen aus der Sicht eines Franzosen, der wahrscheinlich niemals da war. Mhm. Insgesamt eine interessante Geschichte um diesen ganzen, nicht nur um die Technik oder die Idee und was das mit Leuten macht und diese Technologiebegeisterung und auch die Wissenschaftsbegeisterung, die in der Zeit wohl noch vorgeherrscht hat oder zumindest die von Jules Verne so beschrieben wurde, dass dann auch 1 Million Leute dann dahin kommen und extra so ein Feld mit Planen aufgebaut werden muss, um die ganzen Leute zu begutachten, dass sie irgendwann, nachdem das Loch ausgehoben ist, in der die Kanone dann gebaut werden soll, dass sie dann Eintritt nehmen, auch um das Projekt zu finanzieren, damit Leute da runtergehen können, um sich dieses gewaltige Loch anzuschauen. Also diese ganzen technischen Details finde ich immer wieder faszinierend in den Jules Vernes Geschichten, mit wie viel Liebe und Ausbreitung der das eben darstellt. Auch um darüber hinwegzusetzen, dass es halt kaum Charaktere gibt oder Storyentwicklung, sondern dass es vor allen Dingen auf das Faktische hingewiesen ist. Nach etwa der Hälfte werden auch nochmal neue Charaktere eingebaut. Ich hoffe, ihr interessiert euch sehr für Mathe-Probleme, kann man hier wieder sagen, so wie man sich bei 2000 Meilen unter dem Meer halt vor allen Dingen gern für Fische interessiert hat. Und es gibt weder ein Happy End noch ein Cliffhanger. Es endet also sozusagen mit offenem Ende, ob sie es jetzt geschafft haben oder nicht, auf dem Mond zu landen.
Spannend.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr oder sind die Zeilen ausgegangen oder er wollte sich nicht überlegen, was jetzt tatsächlich auf dem Mond passiert. Weil die Kapsel, also sie wollen ja erstmal nur den Mond beschießen, bis irgendjemand auf die Idee kommt, da kann man ja auch mit hochfahren. Mhm. Bis sie dann auch noch rechnen müssen, natürlich, was hat das für Bedeutung? Kann ich meinen Ottomanen mitnehmen? Wie viel Teppiche können wir reinpacken? So wie man halt als Gentleman in der Zeit dann auch verreisen möchte. Ja. Wie viel Gin nimmt man mit für so eine Reise? Kann ich meinen Hund mitnehmen? Und wir kommen ja nicht zurück. Sind sie bereit, dieses Opfer für die Wissenschaft zu treffen? Das ist ja famos, ich komme auch mit. Meine Frau wird das sicher nicht stören. Also, es ist ein bisschen urig. Es ist meines Erachtens bei weitem nicht die beste Geschichte von Jules Verne, auch nicht die beste Kurzgeschichte. Aber wen das alles interessiert, was ich jetzt gerade gesagt habe, sollte auf jeden Fall mal die paar Euro dann investieren, um sich das Hörbuch zu hören. Oder ich meine auch, dass das gemeinfrei dann irgendwo auch zu finden sein sollte, wenn einen die Geschichte an sich interessiert. Von der Erde zum Mond von Jules Verne.
Ich finde das insofern spannend, weil also vor allen Dingen das mit den wissenschaftlichen Details, weil aus zweierlei Richtung. Ich habe neulich die 3 Sonnen gelesen, was ja jetzt auch auf Netflix als Serie gelaufen ist. Okay. Da werde ich in der Medienschau auch mal drüber sprechen. Und das ist auch ein Buch, wo man Technik schon mögen sollte, weil ansonsten, puh. Und aber zum anderen meine viel stärkere Assoziation. Es gibt ja den Tim und Struppi Zweiteiler, irgendwie Objektiv Lünen und On a marché sur la Lune. Das sind hier auf Deutsch Reiseziel Mond und ich glaube, Schritte auf dem Mond. Auf jeden Fall, mein Französisch ist ja nicht sehr gut, wie vielleicht auch die Aussprache der Titel gerade schon Leuten demonstriert hat. Das reicht normalerweise für Tim und Struppi. Aber wenn Professor Bienlein einen Atomreaktor erklärt, war mein Französisch irgendwann am Ende. Also insofern Vielleicht lädt Weltraum dazu ein, dass man sich da so ein bisschen auch in dem, ja, aber so und so könnte man es machen, verliert, egal aus welcher Epoche.
Hm. Ich habe noch ein anderes Medium hier mit Everspace 2, wo man auch mal drüber redet, dass Science-Fiction gar nicht so viel Science braucht, um einfach nur Begeisterung und einfach Bock auf ferne Welten zu liefern, einfach dieser Sense of Wonder zu haben. Das reicht eigentlich schon.
Ja.
Oder zumindest ein Teilaspekt.
Ich könnte an dieser Stelle jetzt nochmal weit ausholen und darüber sprechen, wie spannend ich es fand, Twister neulich nochmal zu sehen, weil als wir den geschaut haben, war eine der Sachen, die sofort ins Auge fiel, dass die coolen, uniformierten Corporate-Leute die Bösen sind und die Wissenschaftler, die noch ehrlich einfach nur Wissenschaft der Wissenschaft wegen machen wollten, die Protagonisten sind und wie ungewohnt erfrischend sich das in dem 2024er postfaktischen Kontext dargestellt. Naja, aber lassen wir das. Wollen wir stattdessen einfach zum Thema rüberkommen? Oder hast du noch Jules Verne-Gedanken, die du loswerden möchtest?
Ich gerade nicht.
Dann lass mich dich doch mal dazu empowern, eine Einleitung zu formulieren. Ein
Player-Empowerment. Ermächtigen. Thomas.
Ja, ja, erklär dich.
Also, die klassische Rollenspielhandhabung, wie wir sie in den 80ern bis 90ern halt aufgedrückt bekommen haben, war einfach goldene Regel, Spielleiter hat Recht. Mhm. Und das heißt, es gab ein sehr starkes Gefälle, was die Erzählrechte, aber auch den Einfluss auf das ganze Spiel angeht. Das ging nämlich immer von der Spielleitung aus. Mhm. Oder Meister, um es nochmal in DSA sehr klar darzustellen, wer hier eigentlich das Sagen hat. Mhm. Das ist nicht der Game Master, das ist der Meister bei alle. So, die Idee des Player Empowerments oder auch der Spielerermächtigung geht nun davon aus, dass die Spieler sich einen Teil der Erzählrechte oder auch des Einflusses in den Handlungsverlauf oder den Spielverlauf dann nochmal zurückholen. Das kann auf sehr mechanischem Wege passieren, wie zum Beispiel die Gummipunkte in diversen Systemen, sei es nun Karma-Punkte in Shadowrun, Bennies in Savage Worlds,
ja, wir kommen
alles
ja noch mal.
Mögliche Teufelspakte bei Blades in the Dark und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch, dass Erzählrechte wechseln können, das geht ja durchaus auch, dass du mit Bennies zum Beispiel einfach Fakten in der Spielwelt schaffen kannst. In meiner Spielrunde haben sie zum Beispiel gemacht, so, das sind jetzt Kisten, die da noch illegalerweise auf der Laderampe stehen. Die hätte man dann nicht abstellen sollen, aber da sind sie. Kann ich dahinter in Deckung gehen? Okay, ja, gib mir einen Benny. Damit, die Idee dahinter ist nicht nur einfach, die Spieler stärker einzubinden, sondern den Spielern halt auch einfach mehr Macht zu geben und sich dadurch zu erhoffen, dass sie dann mehr im Spiel implementiert sind, weil sie halt mehr auswirken können. Mhm. Denke ich mal. Hast du da eine andere Sichtweise?
Nö, das war ein ziemlich breiter Rundumschlag, von dem wir jetzt irgendwie gucken müssen, dass wir, glaube ich, noch ein bisschen in die Tiefe kommen.
Mhm.
Ich denke, die Kernfrage, der man sich zuerst nähern sollte, ist, warum sollte man das überhaupt wollen?
Mhm.
Ich denke, an dieser Frage werden sich ein bisschen die Geister scheiden, abhängig davon, warum man Rollenspiel betreibt. Weil auf der einen Seite ist natürlich der Gedanke, die Spielwelt mitzugestalten, etwas, was einen bestimmten Spielertypus oder einige bestimmte Spielertypen instant reizen wird, weil es ihnen Handlungsmacht gibt. Da komme ich gleich nochmal drauf. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht andere Spielende, die davon auch instant ein bisschen zurückschrecken, weil Rollenspiel für sie viel mehr ein Hobby ist, das mit Berieselung zu tun hat. Und
ja,
insofern auch noch.
Ich hätte gedacht, ich könnte jetzt stärker hier eigentlich den Advocatus Diaboli spielen und dann eben deine These, dann meine Gegenthese sagen. Aber ja, das stimmt halt. Für einige Leute kann einfach der Aspekt der Ressourcenverwaltung oder der Entscheidungsmacht, die in dieser Szene dann eben dazukommt, oder wenn du direkt angesprochen wirst, um etwas zu tun, anstatt einfach nur reagieren zu müssen, kann ein Stressgefühl auslösen. Das kann entweder dadurch sein, dass du sowieso schon im privaten Leben Stress hast und jetzt einfach nur noch hier ein paar Monster verhauen möchtest und einfach keine Entscheidungen treffen, sondern einfach nur dich berieseln lassen möchtest. Oder du bist einfach nicht auch der Typ dafür, dass du es gar nicht kannst. Mhm. Ich habe ja auch schon Leute erlebt, wenn du denen eine Frage gestellt hast, gut, das war jetzt in der Therapie, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn du denen eine Frage gestellt hast, die waren damit überfordert.
Mhm.
Das hat bei denen direkt so Stress ausgelöst, dass sie anfangen mussten zu weinen. Und je nachdem, wo du gerade belastungstechnisch in deinem Leben stehst, kann es auch einfach sein, dass das jetzt gerade in dieser Zeit, in der du stehst, nicht das Richtige ist oder du bist halt einfach nicht der Typ dafür, in deiner Freizeit dann auch noch diese Entscheidungen treffen zu können. Es gibt natürlich genug Leute, die benutzen das dann gerade, für die das ist das im privaten Leben ein Problem, aber das Rollenspiel ist ein risikofreier Experimentierraum und die können da aufblühen.
Mhm.
Es kann aber auch dann sein, dass sie halt die gleichen Probleme dann auch ins Spiel mitschleppen und dass sie sich dadurch überfordert fühlen. Also Player Empowerment klingt erstmal total positiv. Also wirklich toll, die Spieler mit einzubeziehen, mehr Agenda denen zu geben, aber es kann auch nach hinten losschießen, wenn die Leute das nicht wollen oder darauf nicht vorbereitet sind.
Das stimmt. Um mal das niederschwelligste Beispiel zu nehmen, was mir so einfällt, eine Sache, die ich eigentlich manchmal ganz gerne mache, je nach Runde, ist einfach so, das ist nicht mal Player Empowerment im Sinne von Charaktere stärken oder so, sondern irgendwie, was weiß ich, ein Polizist tritt auf, den ich nicht geplant habe und dass ich einfach irgendeinen Spielende am Tisch frage, so, wie heißt denn der? Sag mal einen Namen.
Mhm.
So. Und es gibt halt Leute, die instant irgendwie 7 schlechte Ideen raushauen, von denen wir eine lachend nehmen. Und es gibt Leute, die so ein Gespür dafür haben und das dann haben. Und es gibt Leute, wie du das auch hast, ne? So dieses Reh im Scheinwerferlicht-Ding, die einen dann völlig, völlig fassungslos anschauen, weil sie in irgendwie dem großen Bruder der Entscheidungsparalyse gefangen, gar nicht wissen, wie sie darauf klarkommen sollen, dass sie jetzt gerade da gefordert sind. Vielleicht ist es auch für diese Leute gar nicht Ziel. Und da kommen wir ja, glaube ich, auch ein bisschen der Fragestellung näher, weil möglicherweise ist ja der eigene Rollenspielantrieb auch als Spielender, nicht als Spielleiter, aber als Spielender, dass man sagt, ich möchte diese eine Figur in dieser Geschichte verkörpern und mein ganzes Immersionsgefühl, Rückgriff auf Neulich und so, aber mein ganzes Spielen ist darauf ausgelegt, dass ich mich in diese Figur versetzen möchte und auf die Welt reagieren möchte, die sich mir präsentiert. Und in dem Sinne kann es ja sogar kontraproduktiv sein, wenn einem das quasi um die Ohren geworfen wird und man in so eine Meta-Rolle gebracht wird, die faszinierend sein kann. Da habe ich gleich auch viele Gedanken zu, aber die einen natürlich gleichzeitig auch ein bisschen aus diesem sehr klassischen Spiel herausziehen kann.
Mhm. Es gibt genug Leute, die sich einfach nur zurücklehnen und eine definierte Handlung erleben möchten oder ab und zu mal darin agieren können, wenn sie dazu aufgefordert werden. Mhm. Das ist erstmal als Railroading negativ besetzt, aber ich glaube, dafür muss es auch einen positiven Begriff auch geben. Die Abenteuerspiele von Ulysses im California, die habe ich ja total geliebt. Einfach, weil irgendjemand liest das vor, dann wird eine Entscheidung, dann würfelst du irgendwas und dann geht's direkt weiter. Es gibt einfach keine Flaschenhälse oder Sackgassen. Die Geschichte geht immer weiter. Das ist auch befreiend, weil du bist nicht verantwortlich. Also es gibt ja oftmals im freien Rollenspiel, dass du dann verantwortlich bist, dass die Handlung hängt oder dass es nicht weitergeht. Oder dass du einen Flaschenhals produziert hast oder jemand in der Gruppe und du hast auch nicht die Energie, das Ding jetzt zu lösen. Aber wenn das einfach für dich nur so präsentiert wird und du nur mehr oder weniger Konsument einer Rollenspielrunde bist und die Spielleitung da auch völlig mit okay ist, einfach nur so eine Art Dienstleistung zu bieten, anstatt die Spieler mit einzubinden in der kompletten Runde, dann funktioniert ja die ganze Gruppe, weil die Bedürfnisse gleichgesetzt sind. Mhm. Jede Entscheidung kostet nun mal Energie und Investment und wenn du die nicht aufbringen möchtest oder aufbringen kannst in der Abendrunde, nachdem du gearbeitet hast, dann ist das okay. Nur deswegen sollte man sich am Anfang auch mal drüber unterhalten.
Genau. Das bringt die ganze Sache natürlich im Prinzip in denselben Orbit wie auch alleine sowas wie taktisch oder wie kampforientiert wollen wir spielen? Wie sehr wollen wir Soziales ausspielen? Beziehungsweise würfelt wer auf Reden, in Anführungsstrichen? Also was, und ich finde, es drückt etwas Ähnliches aus, wenn wir jetzt über das Player Empowerment sprechen. Es ist eine Art, Rollenspiel zu betreiben. Manchen Leuten liegt das, manchen nicht. Und man sollte sich als Gruppe grundsätzlich darauf verständigen, ob man das tun möchte oder nicht.
Mhm. Auch, es kann ja unterschiedliche Bereiche sogar betreffen. Also im Kampf bin ich immer involviert. Mhm. Da bin ich immer dabei. Das ist so meine Wohlfühlzone in Sachen D&D. Da kenne ich mich aus. Da gibt es feste Regeln. Da kann ich drin agieren. Und ich weiß, was danach passiert, weil die Regeln sind ja nun mal festgelegt. Ich weiß aber auch, sobald es in eine Interaktionsszene kommt, nehme ich mich komplett raus und überlasse anderen Leuten, die lieber darstellen und reden, das Feld. Und da bin ich halt raus. Mhm. Da bin ich komplett raus. Da möchte ich eigentlich nicht involviert sein in den meisten Abenden. Sobald eine Initiative gewürfelt wurde, läuft's wieder. Aber das heißt, ich kann das auch während eines Abends, je nach meinen Bedürfnissen, dann noch steuern. Es hat allerdings auch relativ lange gedauert, diese Form von dem, was für mich funktioniert und was ich möchte, für mich selbst zu erkennen. Ich habe ja am Anfang, vielleicht viele andere, geprägt durch den erhobenen Zeigefinger in den DSA-Regelwerken oder auch durch die Suggerierung von anderen Leuten, die Rollenspiel gespielt haben, wie Rollenspiel richtig funktioniert. Und dann habe ich das versucht zu emulieren, weil ich ja richtig Rollenspiel werden sollte, wie die Leute, die meine Vorbilder sind, die das schon länger machen, habe aber nicht die Freude draus ziehen können. Das heißt, man muss dann sich auch selbst erleben und dann wissen, was liegt mir, was nicht, was möchte ich tun, um dann eben auch im Gespräch mit dem Rest der Gruppe diese Position für sich zu definieren, um das meiste für sich selbst und die Gruppe rausziehen zu können.
Mhm. Ja, ich denke, dem kann ich grundsätzlich allem zustimmen. Da steckt natürlich auch ein bisschen die Problematik drin, auch das haben wir im Dropcast oft genug gestreift, dass wir, wenn wir von Rollenspiel reden, wir so tun, als wäre das ein einziges zusammenhängendes Hobby und das ist es in der Praxis ja eigentlich nicht. Ich finde immer noch, sagen, ich spiele gerne Rollenspiele, ist sozusagen, als wenn man sagen würde, ich spiele gerne Karten und ob man jetzt irgendwie Doppelkopf, Uno oder Magic the Gathering spielt, ist mutmaßlich ein Unterschied für verschiedene Leute und dementsprechend im Rollenspiel sehe ich es halt durchaus ähnlich. Und gerade wenn man anfängt und gerade wenn man wie wir in den 90ern angefangen hat, hat man auch möglicherweise gar nicht das notwendige Vokabular und damit auch gar nicht die Definitionsfähigkeit, überhaupt Bedürfnisse zu definieren.
Mhm. Wir haben es ja schon oftmals hier erwähnt, dass du, wenn du Dinge benennen kannst, gibt dir das ja Macht über sie. Mhm. Wenn du überhaupt mit dem Konzept Spielerermächtigung überhaupt nicht vertraut bist und einfach nur glaubst, vorne sitzt ein Meister und erzählt mir was und ich muss nur reagieren und das ist Rollenspiel, dann bist du auch wahrscheinlich vielleicht von dem Konzept überfordert. Als ich auf dem KRK mal DSA 5 geleitet habe, hatte ich eine Runde mit ein paar Spielern und ich habe versucht, die auf die zuzuspielen und die dann irgendwie zum Spielen zu animieren und die schauten mich an, wie eben das eben erwähnte Reh im
Scheinwerferlicht.
Scheinwerferlicht heißt das. Reh im Scheinwerferlicht und die waren völlig von der Situation überfordert. Ich musste also quasi viel stärker die in das Spiel reinziehen, als ich das gewohnt bin, anstatt denen nur einfach Bällen zuzuspielen. Mhm. In der anderen Runde hatte ich dann ein, zwei Spieler, die haben das gesamte Spotlight so auf sich gezogen, dass es dann auch weiterging, aber die anderen Spieler, die waren offensichtlich damit auch zufrieden oder sie haben das zumindest nicht geäußert, wenn sie unzufrieden waren, dass sie einfach nur Mitläufer waren. Sie wollten einfach nur dabei sein, während diese Geschichte passiert, anstatt mitzuagieren. Und da war von Spielerermächtigung von Seiten der Spieler nicht viel zu spüren.
Nee, ich denke auch Spielerermächtigung, und danach komme ich auch wirklich endlich mal auf den Punkt, warum ich es eigentlich für eine coole Sache halte. Spielerermächtigung ist aus tatsächlich sogar mehreren extremen Polen von, ich sag mal, Spielertypen, um mal hier den Robin Delors raushängen zu lassen, irgendwie problematisch. Es ist für die Casual-Spieler potenziell problematisch, die eigentlich nur am Tisch sitzen, weil das eben das ist, was diesen Freitagabend gemacht wird. Und wenn die anderen stattdessen irgendwie, bleiben wir dabei, Doppelkopf spielen würden, dann wäre das halt das, was gemacht wird. Das heißt nicht, dass die Leute nicht genuin Spaß daran haben und das gerne tun, aber sie sind einfach nicht in einer Art und Weise so stark involviert, wie das andere rollenspielenden Typen sein können. Aber auf der anderen Seite auch durchaus so die Leute, die mehr so aus dieser Tactician-Ecke oder so kommen. Natürlich kannst du Player Empowerment als eine taktische Ebene wahrnehmen. Vielleicht möchtest du es aber auch, sagen wir mal, rauer haben. Vielleicht möchtest du gar nicht, dass man dir da reinkommt. Vielleicht möchtest du den Widerstreit von dir und deinem Charakter und deinen Werten gegen den Rest der Welt oder so. Keine Ahnung, das ist ja durchaus denkbar. Aber was technisch gesehen meiner Meinung nach bei Player Empowerment grundsätzlich funktioniert, ist eine Verschiebung der Handlungsmacht. Ich habe das Wort eben schon mal benutzt. Mhm. Das ist ein philosophischer Begriff im Englischen Agency. Agency beschreibt die Fähigkeit eines Handelnden in einer ihm gegebenen Umgebung zu handeln. Du hast als Rollenspieler grundsätzlich immer die Möglichkeit, in Form deines Charakters zu handeln, im Rahmen der Grenzen, die dein Charakter automatisch mit sich bringt. Wenn du Alrik der Krieger bist, kannst du nicht fliegen, weil Alrik der Krieger nicht fliegen kann. Aber
der hat einen Flügelhelm.
Der hat einen Flügelhelm. Aber wenn du Nervbold der Windling bist, dann kannst du halt fliegen, weil Windlinge fliegen können. So. Was Player Empowerment mit sich bringt, ist, dass du Handlungsmacht erhältst über die Spielwelt in irgendeiner Form, die über das Handlungspotenzial deines eigentlichen Charakters hinausgeht. Und das ist schon nicht wenig awesome. Gesetzt im Fall, du bist jemand, der sich für sowas erwärmen kann. Da kommen ja verschiedene Faktoren rein. Du hast das mit der Stressbelastung schon genannt, Kreativität, die einem gegeben ist oder zumindest auch, unabhängig davon, wie kreativ man sich wirklich selber empfindet, der Mut, auch einfach ungehemmt kreativ zu sein, sich zu trauen, was zu sagen, dieser ganze Teil. Wenn man gewillt ist, sich darauf einzulassen, dann kann das natürlich cool sein. Um so die niedrigschwelligen Beispiele zu bringen, gibt es da Kisten, hinter denen ich in Deckung gehen kann? Oder auch so der Klassiker, gibt es einen Kronleuchter, an dem ich schwingen kann? Im klassischen, traditionellen Rollenspiel fragst du halt die Spielleitung und die Spielleitung sagt dann mit ihrer gottgegebenen Macht.
Ja oder nee.
Genau. Wenn du allerdings in irgendeiner Form ein Spiel spielst, das in irgendeiner Form eine Mechanik mit sich bringt, die Spieler in solchen Momenten zu ermächtigen, beispielsweise in Form einer Ressource, dann lädst du die Spieler natürlich in gewisser Weise auch einfach dazu ein, sich auf diese Art und Weise einzubringen. Und das bringt verschiedene Aspekte mit sich. Auf der einen Seite für die Spielenden ist es cool, weil sie auf einer weiteren Ebene handeln können. Wie gesagt, das ist im Fall, sie stehen auf sowas. Aber das gibt dir nochmal eine Möglichkeit, die Geschichte mitzuformen, die du in einer traditionellen Trennung von Spielleitung und Spielenden einfach so nicht hättest. Als Spielleitung, finde ich, ist es aber auch spannend, weil man ja selber nochmal dadurch überrascht wird, was die Spielenden auf den Tisch bringen. Und manchmal sind es Sachen, die man vorhersieht, wie das gerade genannte. Manchmal sind es aber auch die abgefahrensten Ideen. Und wenn man dann gerade noch so die alte Lehre vom Impro-Theater sage, ja, aber oder ja und, das dann aufgreift, dann können da faszinierende, spannende Sequenzen und Szenen entstehen, die man selber so als Spielleitung gar nicht vorhergesehen hätte, weil man gar nicht auf die Idee gekommen wäre in irgendeinem Sinne.
Dominik Swäsch, richtig Spielleiten, ein Spielleitungsbuch, bevor es Spielleitungstipps gab. Zen-Spielleitung, was ich immer wieder hier erwähne, was mir so geholfen hat. Mit sei schlecht vorbereitet, dann gibt's die besten Abenteuer. Aber man muss halt schon sehr sicher sein, um schlecht vorbereitet sein zu können. Weil wenn du nichts vorbereitet hast, bestehst du auch nicht drauf, dass das reinkommt, sondern kannst komplett auf die Ideen der Spieler eingehen.
Grundsätzlich ja, setzt halt genau voraus, dass du dir zum einen selbstsicher genug bist und zum anderen, dass du gefühlt schnell genug denkst, um in solchen Situationen dann auch eine Antwort zu haben und dich nicht einfach nur verloren fühlst, während dich die Spieler erwartungsvoll anstarren und du für dich feststellst, sorry Leute, ich habe eigentlich gerade nichts, der Köcher ist leer. Mhm. So. Meine persönliche Vermutung ist, dass die allermeisten Leute sich zu schwach einordnen, was ihre eigene Kreativität betrifft, dass ein gewisses Maß an Push gar nicht unbedingt schädlich ist, sie mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber das ist natürlich keine Garantie.
Mhm.
Ja. Und dann, wie gesagt, hast du eben systemische Arten und Weisen, da in das Ganze irgendwie ranzugehen, beispielsweise in Form von, du hast ja schon erwähnt, Karma bei Shadowrun, Bennies bei Savage Worlds, alle Formen von, bei uns hat sich der Begriff Machtpunkte sehr eingebürgert, weil das eine Mechanik war, die wir eben auch in unserem hauseigenen Homebrew Star Wars System hatten, was wir über viele Sitzungen gespielt haben. Eine Ressource, die du auf eine wie auch immer geartete Art und Weise anhäufst und die du in irgendeiner Form einlösen kannst, um vielleicht doch noch einen Schuss im Revolver zu haben, vielleicht diese Kisten zu haben, hinter denen man in Deckung geht. Vielleicht kennst du den Wirt. Irgendwie so diese, meistens sind es ja kleine Veränderungen der Spielwelt. Manche Spiele gehen da auch durchaus größere Wege, aber irgendwas in der Art halt.
Hm. Savage Worlds geht ja noch mit dem Abenteuerkartendeck ja noch weiter, indem du halt dann einfach diese Karte ziehst und irgendwann ausspielst. Ja, dieser NSC ist übrigens eine ehemalige Liebschaft von mir. Bumm.
Mhm.
Das ist halt schon, oder dieses Monster wird jetzt 2 Größenkategorien größer. Es leidet jetzt unter spontanem Riesenwuchs. Alle kriegen Benny als Ausgleich. Das ist halt schon massives Spielerermächtigen, indem du diese Karten verteilst.
Mhm.
Ich würde jedem, aber es ist halt sehr gezielt, weil du als Spielleitung vorher noch dieses Deck vorbereiten kannst. Wenn du zum Beispiel Riesenwuchs nicht in deine Kampagne oder das Thema und das Gefühl deines Settings passt, nimmst du die einfach raus und lässt das und teilst nur die Karten aus, die eben dazu passen. Ich kann jeder Spielleitung nur empfehlen, das mal auszuprobieren, diese Macht abzugeben. Es ist irrsinnig befreiend und es ist kreativ befruchtend, das eben dann auch zu machen.
Mhm.
Und das wird verknüpft in der Regel auch noch Narrative mit mechanischen Elementen. Das heißt, jeder Spielertyp müsste durch diese Karten abgeholt werden. Probiert das auch gerne mal in anderen Rollenspielen aus.
Mhm. Ich finde, was das betrifft, auch eine Sache, die Fate macht, sehr spannend. Ganz kurzer Exkurs, weil es vielleicht lohnend ist. Fate-Charaktere haben Aspekte, das sind mehr oder weniger vage, auch dazu vielleicht gleich noch ein paar Gedanken, aber vage Dinge, die buchstäblich Aspekte dieses Charakters beschreiben. Das ist nicht sowas wie Körperkraft oder Schießen, aber konkretes Beispiel, ich habe in einem Science-Fiction-Setting habe ich einen Syntheten gespielt, das ist so ein Blade Runner-Androiden, der eigentlich gerne wirklich Mensch gewesen wäre und ich hatte mir als Aspekt, ich möchte gerne ein wirklicher Junge sein, so dieses Pinocchio-Ding gegeben. Und das ist grundsätzlich natürlich eine Sache, die ich als Spieler nutzen kann, um mit den titelgebenden Fate-Punkten in bestimmten Situationen Fakten zu schaffen, indem ich halt sage, ich gebe einen Fate-Punkt aus und das kann ich, weil ich diesen Aspekt habe, es darüber zu verzahnen. Was ich an Fate so mag, ist, dass es auch in die andere Richtung geht, dass Spielleitungen diese Aspekte reizen können, dir einen dieser Punkte wiederum zurückgeben oder auszahlen, dafür aber etwas in der Situation verändern zu deinen Ungunsten angedockt an diesen Aspekt. Also du hast das Beispiel mit der ehemaligen Liebschaft oder so gebracht, dass du so etwas in der Art hast, aber dass du das sowohl als Spielender einbringen kannst, um dir einen Vorteil zu geben, dass es aber gleichzeitig in einer Art und Weise persistent ist, dass die Spielleitung es genauso nutzen kann, um dir einen Nachteil in einer Situation zu geben und dir dadurch wieder Punkte zu geben, für die du wieder neue Sachen kaufen kannst. Das ist eine Art von Weltveränderungsökonomie, die ich von anderen Spielen in dieser Intensität nicht kenne. Klammer auf, ich kenne viele, gerade modernere Indie-Spiele nicht, Klammer zu. Und etwas, was mich immer schon an Fate fasziniert hat.
Mhm. Ich habe ja jetzt angefangen, in einer Blade in the Dark-Runde zu spielen. Strolche und Dolche, wie der richtige Tarname natürlich ist. Alleine, um herauszufinden, wie dieses extrem stark verregelte Erzählspiel funktioniert. Ich bin da sehr drauf gespannt, weil es halt beides versucht zu kombinieren. Mit extrem kleinteiligen Regeln für die Gangverwaltung, für einzelne Fertigkeiten, wie du Sachen holst, aber auch viele Erzählsachen, dass quasi jede Probe nochmal eine mehrschrittige Verhandlung zwischen der Spielleitung und der Gruppe ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das im Spiel an sich dann eben rausgibt. Und ich muss sagen, das habe ich auch sehr bewusst mir diese Runde gesucht, um aus der Komfortzone rauszukommen, um auch dieses Spiel für mich erschließen zu können, weil mich so viel davon fasziniert.
Mhm.
Alleine nur dadurch, dass halt ganz eigentlich, es gibt keine vorgegebene Handlung, sondern die Spieler entscheiden selbst, auf welche Kurs sie gehen. Das heißt, sie geben sich selbst den Auftrag, um ihre Gang eben weiterzuentwickeln. Das heißt, es gibt gar nicht von durch die Spielleitung einen vorgegebenen Auftrag, sondern die Story entsteht durch das, durch die Probleme und die Konsequenzen der Entscheidungen, die die Spielercharaktere getroffen haben.
Mhm.
Und in so einer spielergetriebenen Kampagne, die es halt keine vorgedefinierte Story gibt, können die Handlungen, die durch die Spielerermächtigung der Spieler entstehen, halt auch nicht die Story kaputt machen, weil es sie nicht gibt.
Mhm.
Das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du halt ein gekauftes Abenteuer mit einer festgelegten Handlungsverlauf gibst, wo die Handlung im Vordergrund steht und wo ein Spieler eingreifen, diese Handlung halt stören könnte. Wir kennen es von klassischen DSA-Abenteuern, wo da vorgesehen wird, wo dann quasi so eine Art Film Film abläuft, in dem die Spielercharaktere dann zusehen dürfen. Oder auch einen sechsseitigen Einlesetext, der dann eben von der Spielleitung vorgelesen werden muss, bevor das Abenteuer beginnt.
Ja, das deutsche Cthulhu ist da ja auch gar nicht so unschuldig. Okay. Das Englische teilweise auch nicht. Also das ist...
Fehlt mir der Bezug. Mhm. Kann aber gut sein, ja. Mhm. Und sowas klappt halt mit Spielerermächtigung dann nicht so gut, weil du kannst ja nicht mal in diese Geschichte eingreifen, weil es halt ein festgelegtes Narrativ ist, aber auch im Verlauf der Kampagne. Es gibt natürlich auch Spielertypen, für die ist die Handlung viel wichtiger als die Charakterinteraktion der Spielercharaktere mit NSCs oder eben die mechanische Abwicklung der Hindernisüberwindung, dass einfach die Story im Vordergrund steht. Die Orkenspalter zum Beispiel haben einen sehr starken Fokus darauf, dass ihre Kampagnen und die Handlungen immer dominierend sind und die Spielercharaktere nur darin dann eben dabei sind. Das ist jetzt kein Diss gegenüber den Orkenspaltern, die sind nette Leute. Mit denen habe ich viel gemacht. Aber es ist eine sehr andere Art von Rollenspiel, als ich die zum Beispiel bevorzuge. Und durch die mediale starke Präsenz der Orkenspalter und auch durch Meire als Spielleiterin, ist das halt natürlich auch eine Spielart, die medial sehr präsent ist. Mhm. Wie jetzt auch, dass wir jetzt plötzlich eine mediale Influencer-Möglichkeit haben für bestimmte Spielarten, die dann als richtig oder falsch gelten, wo vorher nur die Textebene in den 80ern von DSA eben da war, die uns gesagt hat, mit erhobenem Zeigefinger, wie richtiges Rollenspiel funktioniert, ist eigentlich ein anderes Thema. Ich bin abgekommen.
Ja, ich möchte an dieser Stelle kurz eingrätschen, weil ich zwei Punkte habe. Ich möchte ganz kurz einen Schritt zurück machen, dann kommen wir wieder zu dem hier zurück. Noch ein Gedanke zu den Fate-Aspekten, bevor wir den ganz verlieren, weil ich den durchaus für nicht unwichtig halte. An denen kann man, denke ich, auch ganz gut sehen, wie frei man es handhaben kann oder möchte oder muss. Weil beispielsweise, du könntest einem Charakter einen sehr, sehr, sehr klar umrissenen Aspekt geben, so wie, weiß ich nicht, ist ein Berg aus Muskeln. Hm? Dann kannst du den Aspekt bestimmt im Positiven einbringen, wenn du in irgendeiner Form noch ein bisschen stärker sein willst und du kannst den vielleicht auch irgendwie als Spielleitung reizen, wenn jemand durch eine Lüftungsröhre klettern will. Du sagst ja, du bist ein Berg aus Muskeln, passt das denn überhaupt? Mhm. So, irgendwie in dem Sinne. Wenn du Fate-Aspekte sehr viel abstrakter fasst, ich hatte dir im Vorfeld schon gesagt, zwei Beispiele aus einem dieser Rollenspielwochenenden, die ich noch präsent hatte hier, waren Aspekte wie Gütertrennung statt gute Trennung oder ich schmeiß nicht den ersten Stein, aber den größten.
Ich bin so überfordert davon.
Es ist halt eine ganz andere Art, an die Sache ranzugehen und vielmehr, dann wird es ein Assoziationsspiel geradezu. Mhm. Und das kann ultimativ reizvoll sein, finde ich. Ich spiele unglaublich gerne auf der Ebene. Wir haben aber auch durchaus beispielsweise, also ich habe versucht, etwas Ähnliches da zu emulieren, als ich Motel geschrieben habe. Die Fate-Adaption von einem ursprünglich fürs Angel-Rollenspiel geschriebene Closed-Room-Abenteuer, das man auf der Drop auch runterladen kann. Link unten in der Beschreibung. Kann man auch kaufen, Link unten in der Beschreibung. Aber auch da haben wir teilweise Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, ey geil. Und wir haben Feedback von Leuten bekommen, die gesagt haben, boah, die Aspekte, das verstehe ich gar nicht. Was habt ihr denn da gemacht? So, und ich denke, insofern ist es auch da nochmal eine Frage, wirklich wie oft man an die Sache rangeht. Wie oft man an die Sache rangeht, da kommt der Bogen zurück, den ich versprochen habe. Du hattest es im Vorfeld ein bisschen pointierter formuliert mit der Frage, kann man in spielergetriebenen Kampagnen überhaupt was kaputt machen? Mhm. Und ich würde sagen, jein. Weil du hast recht, es gibt ja keine Handlung, die man kaputt machen könnte. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn man mit Leuten spielt, die ganz anders ticken als man selbst, man sich möglicherweise narrativ gegenseitig in eine Sackgasse manövriert, weil die Zugrichtung zu unterschiedlich war. Weißt du, was ich meine?
Ich denke schon, einfach, dass Scheitern als Teil der Handlung angesehen werden kann oder dann eben bei so ergebnisorientierten Rollenspielern, wie ich das in der Regel bin, wenn ich Pathfinder oder sowas in der Spiele. Wenn etwas scheitert, versuche ich das irgendwie zu verhindern. Wenn jetzt bei Blade in the Dark irgendwas scheitert und alle finden, sagen sie, ja geil, dann haben wir jetzt ja bald Krieg gegen diese Gang, dann nehmen wir das hin und das passiert halt wieder ein neuer Konflikt, den wir dann auf Zukunft dann hinarbeiten wollen und alle freuen sich drauf, das auszuspielen. Das ist halt eine sehr andere Herangehensweise an Rollenspiel.
Mhm. Und man kann das ja auch durchaus unterschiedlich stark skalieren. Du kannst das in Rollenspielen, wie gesagt, wirklich auf eine Abstraktionsspitze treiben, dass du quasi schon auf einer Meta-Ebene managst, was deine Charaktere machen oder so. Indie-Rollenspiele machen das ja durchaus teilweise ganz gerne. Mhm. Aber du kannst es, wie gesagt, auch in einem viel kleineren Maßstab halten, in Form von Bennies und Machtpunkten. Aber dieses wohin wollen wir damit eigentlich Risiko, sehe ich tatsächlich in allen Fällen irgendwo. Hashtag redet miteinander. Mhm. Es sei noch erwähnt, dass wir so Themenfelder wie rotierendes Erzählrecht ganz bewusst außen vor gelassen haben. Ich denke an sowas wie Shadowrun Anarchy mit seinem spielleiterlosen System, wo gewissermaßen für jede Szene reihum jemand anders die Spielleitung innehat. Spielleiterloses Rollenspiel wäre mal ein Thema für eine eigene Folge, ob wir da mal zu kommen, sei dahingestellt. Aber das ist auf jeden Fall nicht unbedingt das, wovon wir hier reden. Wir gehen ja schon davon aus, dass wir von Spielen sprechen, die eine fest definierte Spielleitung, die fest definierte Spielercharaktere haben, aber die dennoch einen größeren Teil des Erzählrechts eben an die Spielenden übergeben. Mhm. Wie ist denn so bei dir am Spieltisch? Also, Nicht, dass du derzeit viel aktiv leiten würdest, aber sag Heinrich, wie hältst du es mit der Spielerermächtigung?
Den Eindruck, dass ich mich vor allen Dingen zum sehr passiven Spieler zurückentwickelt habe. Während der Pandemie war ich da wesentlich aktiver, aber ich habe den Eindruck, dass wieder durch Belastungen in beruflichem, privatem Kram ich auch mein Hobby einfach, was ich eben beschrieben habe, weniger Entscheidungen treffen möchte und mich auch sehr zurücknehme. Das heißt, dieses Berieselung-Aspekt, wenn einfach Rollenspiel um mich herum passiert und ich kann ab und zu würfeln, ist für mich momentan sehr ausreichend. Mhm. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Blade in the Dark wird. Mhm. Weil das funktioniert ja so nicht. Da kannst du dich ja nicht zurücklehnen. Du musst ja immer dabei sein.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du dich zu einem passiven Spieler zurückentwickelt hast. Siehst du es tatsächlich als Regression, als Rückschritt?
Ich glaube, dass wenn ich als aktiver Spieler dabei bin, kann ich ja auch einfach, wenn ich merke, dass es jetzt gerade ein bisschen runtergeht, kann ich ja auch die Initiative ergreifen, um dann mit eben eine Szene wieder zu aktivieren oder auch das Spiel noch am Leben zu halten, weil alle Spielenden am Tisch sind halt damit verantwortlich, dass das Spiel auch interessant bleibt. Und wenn ich mich halt zurücknehme, auch bewusst, dann hindere ich mich ja selbst daran, diese Option wahrzunehmen, das Spiel am Laufen zu halten. Mhm. Und wenn es dann nochmal ein bisschen runtergeht, dann nehme ich das eher hin, anstatt selbst aktiv zu werden, um dann eben auch das Spiel wieder hochzuziehen. Also ja, würde ich sagen, das ist durchaus eine Form von Rückschritt, die ich aber momentan brauche, weil ich diese Energie nicht aufbringen kann.
Mhm. Okay. Ja, es ist eine nachvollziehbare Position, ja. Ich bin ja tendenziell jemand, der traditionelle Rollenspiele leitet. Also eine Runde, die ich leite, ist eine D&D-Runde. Eine andere Runde, die ich leite, ist eine Magus-Runde. Und Magus hat zwar ein immenses Maß an, sagen wir mal, Wirkmächtigkeit der Charaktere, aber nicht in dem Player-Empowerment-Sinne des Ganzen und so. Insofern würde ich sagen, ich bin in vielerlei Hinsicht da durchaus eher traditionell unterwegs. Ich bin aber gleichzeitig auch irgendwie, ich glaube, durch das Spielen von Spielen mit starkem Player-Empowerment bin ich der Idee von Player-Empowerment gegenüber sehr viel aufgeschlossener geworden. Selbst wenn die Spiele, die ich leite, keine eigene Mechanik mit sich bringen, bin ich eigentlich immer dafür zu haben, wenn irgendjemand, ich sag mal, gibt's da vielleicht auch dies und das? Und das bringt mich nochmal zu diesem Impro-Gedanken zurück. In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, sofern wir es mit nicht übelwollenden Spielern zu tun haben, die Spieler wollen ja auch nur, dass die Sache geiler wird. Und kurz zumindest innezuhalten und sich zu fragen, okay, das ist vielleicht nicht, was ich geplant habe, aber ist es nicht vielleicht cool, wenn es so wäre? Und dann, wie gesagt, eher ja, aber oder ja und zu sagen, anstatt nein, hat sich durchaus bewährt. Ich merke als Spielender teilweise durchaus, dass ich bin manchmal mit Spielen ins Hadern gekommen, die so tun, als wären sie Player empowered und dann waren sie es aufgrund des Spiels oder der Spielleitung am Ende doch gar nicht so. Mhm. Also gerade in Bezug auf die Spielleitung, es gibt Spielleiter meiner Erfahrung nach, die durchaus Spaß haben an Spielen, die Player Empowerment mit sich bringen, aber vielleicht gar nicht die Zügel so locker lassen wollen, wie sie vielleicht auch selber glauben, dass sie wollen und die einem dann diesen Empowerment-Gedanken sehr schwer machen. Und ich habe eigentlich nicht die, es ist hier nicht meine Intention, mit dem Spielleiter darum zu verhandeln oder zu feilschen, was jetzt passieren könnte. So, wir wollen ja alle gemeinsam eine gute Zeit haben. Und da habe ich nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Runden, die aber aktiv Player Empowerment durchaus schätzen und feiern können, siehe beispielsweise diese ganzen Rollenspielwochenenden-Anekdoten, auf die ich mich ja immer mal wieder hier beziehe, das sind einige der fantastischsten Spielerfahrungen gewesen, die ich hier gehabt habe. Insofern bin ich da auf jeden Fall sehr positiv gestimmt.
Okay.
Hast du noch irgendwelche Gedanken zum Thema, die wir bis jetzt noch gar nicht gestreift haben?
Ich glaube, meine Notizen sind durch.
Cool. Sermon?
Bitte.
Wir sind die Dorp. Wir sind auch wirkmächtig in unserer Handlung, aber ihr findet uns auf jeden Fall unter www.die-dorp.de. Da bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allem von Konst und Messen unter youtube.com/die-dorp. Wir haben kleinsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblog.de und diversen Social-Media-Plattformen. Links oben auf der Dorp-Seite sucht euch eine aus, deren Icon ihr kennt. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wer wissen wollte, was ich in Mittelgerke gemacht habe, der kann es da nachlesen. Wir haben eigene Discord-Server auf discord.die-dorp.de und wir veranstalten die Drakon und die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und alle Infos, die ihr braucht, warten auf patreon.com/die-dorp.
Thomas, ich danke dir für die Ermächtigung, diesen Podcast durchgestanden zu haben.
Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich fand, es war ein durchaus unterhaltsames und spannendes Thema. Dafür, dass es mal wieder nicht das war, was wir vorbereitet haben. Aber wir sind zumindest nicht spontan drauf gestolpert, sondern im Laufe des Tages und deshalb zumindest vorbereitet zu diesem Thema erschienen. Aber ja, ich danke, wie gesagt, für dieses Gespräch. Ich danke mich bei euch fürs Zuhören. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann, so Gott will, jetzt diesmal wirklich wieder in den nächsten 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, ich würde sagen, das war eine ermächtigte Folge, wa?
So sind wir, Thomas. So sind wir.
Ermächtigt und müde, ja. Nee, ich bin zufrieden. Ich denke, das wird funktioniert haben. Hast du noch irgendwelche weisen Worte zum Abschluss?
Weder zum Abschluss noch insgesamt. Lass es uns beenden, Thomas. Lass es uns endlich beenden.
Kein Aspekt mehr, den ich reizen kann. Dann drücke ich auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dobbons, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2024 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Marco Barretto Bittner, Creatio ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, die 100 Questengesellschaft, Dennis Huber, René Kulig, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem, Marcel Midicke, Miles, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon, Jünf und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen teilt seit so langer Zeit, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.